Jetzt Zahlen, wie viele Fachkräfte an der Waffe gebraucht werden. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldaten und Soldatinnen zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Dabei soll über nationale Planungsziele der NATO-Staaten gesprochen werden, etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen. Hintergrund der Aufrüstungsdebatte ist der russische Angriff auf die Ukraine. Trotz des zusätzlichen Personalbedarfs bei der Bundeswehr schließt der neue Wehrbeauftragte Otte eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht aus. Allerdings könnten verpflichtende Elemente eingeführt werden, sollten sich nicht genug Freiwillige melden. Das sagte Otte im RBB 24 Inforadio. Matthias Wetzel.
Bis Ende des Jahres wolle er abwarten, wie sich die Zahl der Zusagen von Freiwilligen entwickle, so der CDU-Politiker. Sollte das erhoffte Ziel nicht erreicht werden, stelle er sich, statt einer Wehrpflicht wie früher, eher ein System wie in Schweden vor. Dort müssen, nach seinen Angaben, alle jungen Männer zur Musterung. Auch wenn sie geeignet sind, können sie aber den Dienst in der Armee noch ablehnen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer verpflichtend beantworten, ob sie zum Wehrdienst bereit sind oder nicht.
Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Aus Sicht der AfD ist auch die gestiegene Zahl an Flüchtlingen für den knappen Wohnraum verantwortlich. Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuchs sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Seit Merz Kanzler ist, hat er mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Hart Verdi, sagte im RBB 24 Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander fänden. Hart Verdi betonte, Merz könne in Washington selbstbewusst auftreten, da vor kurzem das Grundgesetz geändert wurde, sei Deutschland jetzt in der Lage, seine NATO-Ziele zu erreichen. Etwa jede fünfte Lehrkraft in Brandenburg ist ein Seiteneinsteiger. Insgesamt unterrichten an den Schulen des Landes 4.500 Lehrerinnen und Lehrer, die keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt haben. Alexander Schmidt, Hirschfelder, RBB 24.
Nach Angaben des Bildungsministeriums in Potsdam ist die Zahl der Seiteneinsteiger in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Brandenburgs Schulen liegen über dem Bundesdurchschnitt von 10,5%. Berlin zählt im laufenden Schuljahr etwa 18% Quereinsteiger. Allerdings gibt es innerhalb Brandenburgs regionale Unterschiede. Grob gesagt, je weiter eine Schule von Berlin entfernt liegt, desto mehr Seiteneinsteiger unterrichten in der Regel dort. Vor allem der ländliche Bereich ist vom Lehrermangel betroffen.
Die Verkehrsminister der EU-Staaten wollen heute in Luxemburg darüber abstimmen, ob die Rechte europäischer Fluggäste geändert werden. Es geht darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte steht, ob das wie bisher nach 3 Stunden sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Die Bundesregierung will sich dafür einsetzen, dass alles bleibt, wie es ist. Aktuell stehen Passagieren jener Strecke zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn eine Fluglinie für eine Verspätung verantwortlich ist. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich schwache Schauer bis 24 Grad. Aktuell haben wir in Berlin Friedrichshagen 17 Grad, Tempelhof 20, Pritzwalk 14, Guben 20 Grad. Morgen ist es erst dicht bewölkt, später dann örtlich aufgelockert, gebietsweise auch Schauer und Gewitter. 21 bis 24 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Dreimal die Stunde senden wir Nachrichten hier im RBB 24 Inforadio und abends nach 18 Uhr immer noch zweimal die Stunde. Das sind also ganz schön viele Nachrichtensendungen am Tag, aber wie entstehen die eigentlich? Wonach entscheiden wir, was wir wie melden? Darüber hat RBB 24 Inforadio Redakteurin Sylvia Tieks mit unserem Nachrichtenredakteur Tilman Büttenbender gesprochen. Heute ist nämlich Nachrichtentag in der ARD.
Vis-à-vis. Unser Frühteam für unsere Live-Sendung ab 6 startet da 2 Stunden früher. Die kommen ja um 4. Die Nachrichtenredakteure auch. Was machen die als erstes?
Na, die Welt bleibt ja nicht stehen. Auch in der Nacht wurden Nachrichten geschrieben. Die werden uns zum Teil übergeben, wenn sie noch zu gebrauchen sind oder wenn es Vorausmeldungen sind. Auf die setzen wir auf. Dann gucken wir durch die Agenturen. Auch Agenturen laufen die ganze Nacht durch, ist ja logisch, und suchen die für uns relevanten Themen raus, verabreden, welche wir davon machen wollen und wie, und dann geht's ans Schnitzen.
Machen das nur die Nachrichtenredakteure, die morgens schon da sind, oder bespricht man sich in der größeren Gruppe?
Man bespricht sich eigentlich mit dem gesamten Frühteam. Also es kommen ja auch Programmelemente, Interviews, die geplant sind und solche Dinge. Die werden alle mit einbezogen in die Entscheidungen, was wir dann am Ende an Portfolio vorbereiten.
Früher gab es die sogenannten Nachrichtenticker. Manchmal wird das noch benutzt, dieses Wort. Wir haben das noch gelernt an diesen ratternden Maschinen, wo die Papierrollen endlos schienen und man dann die Meldungen einzeln abriss. Das gibt es schon lange, lange, lange nicht mehr. Wie sieht das so heute aus? Ich muss mir das visuell vorstellen. Was läuft da ein an Meldungen von Agenturen?
Also der Ticker ist zum Glück leise geworden, ja, sondern das kommt alles auf dem Bildschirm an, wie du gerade schon gesagt hast. Das sind pro Minute 1 bis 2 Meldungen. Das sind kleine Erklärstücke oder Nachrichten, die von Reportern aus der ganzen Welt zusammengetragen werden. Die verkaufen es an ihre Agenturen und diese Agenturen wiederum haben wir abonniert und so kommt das dann bei uns im Computer an. Wir nehmen dann, wenn wir ein Thema interessant finden, 1 bis 2 Meldungen von am besten unterschiedlichen Agenturen, packen die Texte zusammen und schreiben daraus dann eine eigenständige Nachrichtenmeldung.
Die Agenturen, die wir beziehen, das sind die Klassiker, kennt auch der ein oder andere vielleicht. Also Deutsche Presseagentur, dpa, Reuters, was haben wir noch?
AFP, also Agence France-Presse heißt genau. Das dann. Also das sind die Franzosen. Eigentlich alle möglichen großen, die amerikanischen Agenturen wie AP, also Associated Press, Reuters aus Großbritannien. Wir haben den großen Luxus, dass wir wirklich alle Agenturen haben. Katholische Nachrichtenagentur, Sportinformationsdienst, alles.
Dazu kommt ja noch, sagen wir mal, große Nachrichtendienste wie BBC, die inzwischen auch schon lange Eilmeldungen auf Smartphone oder auch eben im Internet liefern. Das sind ja auch Quellen für uns.
Das sind auch Quellen für uns, aber eher nachrangig. Also wir sind ja selber auch ein Medium und dementsprechend gucken wir nicht so sehr darauf, was die lieben Kollegen in den anderen Medien gemacht haben, sondern schauen lieber auf unsere Korrespondenten, auf unsere Reporter, auf unsere Agenturen.
Das sind dann auch unsere eigenen RBB-Kollegen. Wir haben ja auch eine eigene Nachrichtenagentur im RBB oder eine Verteilstation, wenn man so will. Da fließt also auch Information noch rein, die dann bei euch am Nachrichtentisch landet.
Genau. Also unsere Reporter sind ja unterwegs und wenn die interessante Geschichten mit Nachrichtenwert finden, kommt es ins CNC, das ist unsere zentrale regionale Nachrichtenredaktion und aus der bekommen wir dann schon so häppchenweise vorgefertigte Meldungen, die wir dann nur noch ein bisschen konfektionieren müssen und das ist natürlich mit die schönste Nachrichtenquelle unserer eigenen selbstgeschöpften Geschichten.
Genau, unser crossmediales News Center, da steckt ja auch schon wieder das Wort News, also Nachrichten drin. Wir können uns ja mal, damit das noch plastischer wird, uns den Tag vornehmen. Wir zeichnen das auf am Mittwoch, am 4. Juni. Und wir haben aufgemacht, das ist die erste, die Top-Meldung in unserer Nachrichtensendung mit dem Investitionsplan der Bundesregierung. Warum habt ihr das ausgewählt als Aufmachermeldung?
Als Aufmachermeldung hauptsächlich aus dem Grunde, dass der Nachrichtentag bzw. die Lage, also der Morgen, der war recht nachrichtenarm. Nun ist Nachrichten machen am Ende reines Handwerk. Also wir haben Kriterien, nach denen wir Dinge bewerten. Also Aktualität, Gesprächswert, Hörernähe, Nutzwert, aktuelle Entwicklungen, all solche Dinge. Und da war das einfach noch das stärkste Thema. Die Wirtschaft liegt am Boden, die alte Regierung, die Ampel ist an der Wirtschaftspolitik zerbrochen und jetzt setzt die neue Regierung Impulse und somit war das das stärkste Thema. Wir hatten dazu auch noch ein Interview, um nochmal klarzumachen, das ist eine gesamte Teamentscheidung und dann fiel die Entscheidung auf dieses Thema.
Genau, wir haben den Geschäftsführer der Unternehmensverbände, glaube ich, Berlin-Brandenburg interviewt dazu. Da wussten wir also, da kommt noch was an Neuigkeit zu dieser Meldung hinzu. Wie bewerten die Unternehmer in Berlin und Brandenburg das? Konnte man also abschätzen. Da kriegt diese Meldung, diese bloße Ankündigung, dass das Kabinett das machen wird, nochmal Futter sozusagen. Das ist für uns auch ein Kriterium. Oh, das könnte interessant werden.
Na, das ist nicht unbedingt ein Kriterium, aber es ist vielmehr so eine klassische Vorgehensweise. Also, dass wir begleiten Entwicklungen ja sehr nah mit unseren Nachrichten. Und das ist gerade bei unserer hohen Schlagzahl von 3 Sendungen pro Stunde manchmal sehr, sehr schön zu beobachten, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, weil wir dann halt so nah dran sind. Erst die Ankündigung, dann die Äußerung eines Politikers oder eines Sachverständigen und dann dessen Weiterdreh.
Sie hören das RBB 24 Inforadio, das Vis-à-vis in unserem Programm heute mit Tilman Büttenbender. Es ist nämlich Nachrichtentag in der ARD und aus diesem Anlass wollen wir Ihnen, unserem Publikum, unseren Usern erklären, wie wir Nachrichten machen. Wie kommen wir eigentlich zu unseren Sendungen und wie gestalten wir die? Ich habe mir nochmal angeguckt, was wir sonst für Meldungen dann drin hatten. Das war nochmal eine Meldung zu den Zurückweisungen an der Grenze nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts. Wie geht das politisch weiter? Gab es offenbar neue Äußerungen? Dann hatten wir was zu einer europäischen Antwort auf US-Zölle. Aha. Nahostmeldung. Dann sind wir in die Region gegangen. Es gibt da, glaube ich, Probleme mit dem Flughafenexpress zum BER.
Genau. Mehr so eine Servicemeldung in diesem Fall.
Ja, genau. Auch ein Kriterium für uns. Du hast es ja eben auch erwähnt, Nutzwert. Das sollten die Leute wissen, das ist wichtig. Und der Klassiker mit Sport, die Nachrichtensendung beendet mit Fußballerinnen.
Wobei das immer lustig ist, weil wir nehmen ja gerne eine bunte Meldung hinten raus oder den Sport hinten raus. Wir wissen aber gar nicht, ob die Menschen draußen mitbekommen, dass das jetzt die letzte Meldung ist.
Nein, ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie eine Nachrichtensendung gebaut werden kann bei, sagen wir mal, überragenden Sportereignissen. Das muss ja nicht Fußball sein. Machen wir auch damit schon mal auf.
Absolut, ja. Mit einer Goldmedaille machen wir gerne mal auf.
Genau, ja. Oder wenn wirklich ein großes Turnier, ein internationales Turnier, die Deutschen weitergekommen sind, das kennt unser Publikum, glaube ich, auch. Also das muss nicht die letzte Meldung sein, ist es aber gern in der Tat. Genau. So, jetzt wird es ein bisschen gemütlich. Das Schlimmste ist vorbei, könnte man vielleicht sagen, weil die oft als schlimm wahrgenommenen und auch schlimmen Meldungen, Krieg, Tod, Zerstörung, Verwüstung, Katastrophe, die kommen in der Regel vorne. Das ist, glaube ich, seit Jahrzehnten so, weichen wir auch nicht von ab, oder?
Na, das Gemeine ist, die erregen halt die meiste Aufmerksamkeit, die haben den höchsten Gesprächswert, die erregen die meiste Betroffenheit.
Wie ist das in unserer Nachrichtenredaktion? Wie diskutieren wir das? Weil wir ja seit Jahren gerade bei diesem Thema merken, es zieht alle runter, auch uns, die wir eigentlich gewohnt sind, damit umzugehen. Das ist unser Geschäft nun mal, Nachrichten im Inforadio, weil sich daraus alles ableitet. Aber Ukraine-Krieg, Nahostkrieg, vorher die Pandemie, die schlechte Wirtschaft, man kann das endlos fortsetzen. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ich höre gar keine Nachrichten mehr, ich ertrage es nicht mehr.
Wir versuchen natürlich, sobald es geht, sogenannte Constructive News beziehungsweise auch positive Nachrichten so hoch zu hängen wie möglich. Gestern ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Der Impuls der Bundesregierung, jetzt wirtschaftlich Dinge ändern zu wollen, ist im Prinzip eine gute Sache. Also allein das Signal, wir haben es verstanden, wir werden jetzt hier versuchen, die Wirtschaft wieder in den Start zu kriegen, das ist mal eine gute Nachricht und damit gehen wir dann natürlich auch gerne nach vorne.
Da wird es allerdings auch interessant. Wie blickt man auf Nachrichten und wie meldet man die? Denn der Finanzminister nennt ja diese Steuererleichterung, die die schwarz-rote Regierung nun aufsetzen möchte, Investitionsbooster. Die haben das belabelt. Und wir kennen das von der Ampelregierung. Da gab es die Bazooka und was es alles gibt. Kann man sagen, das können die ja machen. Die können ja ihre Dinge benennen, wie sie wollen. Wie gehen wir mit solchen Labels um? Da macht sich die ganze Diskussion dahinter auf. Die einen nennen es Propaganda, die anderen nennen es Verkaufe und in der Mitte nennt man das dann Framing aus dem Englischen, dass schon Dinge mit einem Rahmen vorgegeben werden, den das Publikum gefälligst übernehmen möge. Das ist für uns nicht mal ganz einfach, oder?
Nee, versuchen wir auch, soweit es geht, zu verhindern. Also gerade den Investitionsbooster, den hast du bei unserer Nachrichtenmeldung nicht einmal gefunden. Oder beziehungsweise genau einmal, das hat der Korrespondent genommen. Und der hat das aber dann auch gleich ironisch überspitzt. Das ist aber eine Sache, die kann der Korrespondent machen oder ein Reporter. Die Nachricht an sich, das reine Werk, tut das nicht. Sondern das bleibt so neutral wie eben möglich. Es wird einfach nur dargestellt, was ist. Und dabei natürlich am besten kein Framing benutzt, sondern es werden Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Das ist faktisch, was da auf dem Papier steht. Und alles, wie das gelabelt wird, das darf dann die Regierung gerne selber probieren, durchzudringen damit zu den Hörern. Wir helfen ihnen da nicht.
Letzte Frage, KI. Künstliche Intelligenz. Noch schreibt die KI bei uns nicht die Meldungen.
Nein, und das wird sie auf absehbare Zeit auch nicht tun. Sondern wenn, dann wird sie sich, so sehe ich das oder das erwarte ich, an diesen handwerklichen Sachen abarbeiten. Also jetzt rein die Textformulierung oder die Gestaltung innerhalb der Meldung. Liedsatz, Folgesatz, Quelle, Hintergrund. Das kann sie von mir aus alles machen. Aber am Ende wird immer ein Mensch drüber gucken müssen, um die Quellen zu checken, um Formulierungen zu checken, um Zusammenhänge zu checken, die da vielleicht entstanden sind, die so nicht gegeben sind und so weiter und so fort. Also es ist viel zu komplex, um es der KI ganz zu überlassen. Auf absehbare Zeit wird da immer wieder ein Mensch drüber gucken müssen.
Und im Moment machen überhaupt Menschen bei uns die Nachrichten. Und einer davon ist Tilman Büttenbender. Danke fürs Gespräch.
Immer gern.
Tilman Büttenbender, Nachrichtenredakteur hier bei uns im RBB 24 Inforadio im Gespräch mit Sylvia Tieks.
Sport Update.
Mit Jakob Rüger, schönen guten Tag. Nach dem French Open aus von Alexander Zverev beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris gestern Abend stehen heute die Frauen im Mittelpunkt. Die Halbfinalbegegnungen beginnen ab 15 Uhr auf dem Center Court und alle Augen sind dabei auf eine junge französische Außenseiterin gerichtet.
Louise Bourson hat noch nicht genug. Ihr Traum ist es nicht, in einem Halbfinale von Roland Garros zu stehen. Ihr Traum ist es, das Turnier zu gewinnen, sagt die Sensationsfrau von Paris. Und die hat nicht nur Wucht in ihren Schlägen, sondern auch 15.000 frenetische Franzosen im Rücken. Auf Coco Gauff kommt was zu. Die US-Amerikanerin ist zwar deutlich erfahrener, US Open-Siegerin und French Open-Finalistin war sie schon. Und sie spielt eine sehr gute Sandplatzsaison. Gegen diese entfesselte Louise Bourson aber, die Nummer 361 der Welt, wird es dennoch eine riesige Herausforderung. Das andere Halbfinale ist das Treffen der Topstars. Die Weltranglisten-Erste Arina Sabalenka trifft auf die Vorjahressiegerin Iga Swiatek. Die Polin hat ihre Topform wiedergefunden. Sabalenka dagegen will endlich mal ins Finale der French Open. Sabalenka gegen Swiatek und Bourson gegen Gauff, das verspricht ein großer und emotionaler Tennistag zu werden.
Steffen Gahr mit dem Ausblick auf den heutigen Tag bei den French Open in Paris. Und noch eine Meldung vom Fußball. Tjaak Ernst von Hertha BSC steht im Aufgebot der U21-Europameisterschaft. Der Torhüter wurde vom U21-Bundestrainer heute offiziell für das Turnier nominiert. Und soweit der Sport mit Jakob Rüger.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Klettwitz ist ein LKW auf einen Schilderwagen aufgefahren. Achtung, jetzt liegen Schilder auf der mittleren Spur. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Radplatz am Rienloch und Verbelin ist die rechte Spur gesperrt. B96 Berlin Richtung Gransee zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord steht ein defekter LKW auf der Fahrbahn. In Potsdam ist die Potsdamer Straße zwischen Am Krongut und Amtsstraße in beiden Richtungen gesperrt. Es gab dort einen Unfall. Stadtverkehr Berlin, A113 stadteinwärts, die Ausfahrt Grenzallee im Dreieck Neukölln ist gesperrt. Bis zum Nachmittag laufen dort Bauarbeiten. Gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Birgit Röhricht. Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldaten und Soldatinnen zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Dabei soll über nationale Planungsziele der NATO-Staaten gesprochen werden, etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen. Hintergrund der Aufrüstungsdebatte ist der russische Angriff auf die Ukraine. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Otte, will trotz des höheren Personalbedarfs noch abwarten, ob die Bundeswehr genug Freiwillige gewinnen kann. Der CDU-Politiker hat im RBB 24 Inforadio gesagt, falls das bis Ende des Jahres nicht gelingt, brauche man weitere verpflichtende Elemente. Die frühere Wehrpflicht werde es aber nicht wieder geben.
Das System wie früher, dass alle jungen Männer sozusagen antreten müssen, das wird nicht der Fall sein, sondern es muss ein aufwachsendes Kontingent sein. Ich selbst habe mir das System in Schweden angeguckt. Dort müssen alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. Hier in Deutschland ist es so, dass jetzt alle jungen Männer verpflichtet sind zu antworten, ob sie Interesse haben oder nicht. Aber die Vorbereitungen im Ministerium sind so, dass man auch weitere verpflichtende Elemente, wie zum Beispiel zu einer Musterung, schalten könnte.
Henning Otte, CDU, er ist heute als Wehrbeauftragter des Bundestages vereidigt worden. Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Aus Sicht der AfD ist auch die gestiegene Zahl an Flüchtlingen für den knappen Wohnraum verantwortlich. Bundeskanzler Merz ist zu seinem Besuch bei US-Präsident Trump in Washington eingetroffen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Hart Verdi, sagte im RBB 24 Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Efi Seibert.
Bei wichtigen politischen Gesprächsthemen hat der Kanzler das Ziel, dass die USA an der Seite Deutschlands und der Europäer bleiben. Im Verteidigungsbündnis NATO und bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Merz wird darauf hinweisen, dass Deutschland zukünftig wesentlich mehr für sein Militär investieren wird und damit den Trump-Forderungen folgt. Merz wird versuchen, den amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass die Amerikaner der Ukraine weiterhin helfen. Die Europäer wollen verhindern, dass Trump sich aus dem Konflikt ausschaltet. Aber es wird natürlich auch um die Zölle gehen, damit der Handel mit den USA wieder reibungsloser funktioniert.
Die israelische Armee hat die Leichen von zwei Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbuz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Die ARD lädt heute zu einem bundesweiten Nachrichtentag ein. Daran beteiligt sich auch der RBB. Interessierten soll Einblick in die journalistische Arbeit bekommen, von der Nachrichtenauswahl über die Recherche bis hin zur fertigen Produktion. Im Fokus steht, wie man verlässliche Quellen erkennt und verantwortungsvoll mit KI-generierten Inhalten umgeht. Angebote gibt es unter anderem im crossmedialen News Center CNC sowie aus den verschiedenen RBB-Programmen. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter heute teils sonnig, teils wolkig, bis 24 Grad. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 18, Kreuzberg 20, Perleberg 15, Ruhland 23 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert bei ähnlichen Werten. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Kaum ein anderes Thema beschäftigt die Gesellschaft in Marokko derzeit so sehr wie das neue Familienrecht. Mehr als 20 Jahre nach der bislang letzten Reform könnte in diesem Jahr ein neues Gesetzespaket in Kraft treten. Es geht darin um sehr persönliche und damit hochemotionale Entscheidungen und deren Konsequenzen für jeden Einzelnen. Nicht zuletzt deshalb wird von allen Seiten mit Herzblut darum gerungen. Stefan Ehlert ist unser Korrespondent in Marokko. Er hat sich in den letzten Wochen und Monaten bei Befürwortern und Gegnern der Reform umgehört.
Eine Kita im Obergeschoss des Vereins für weibliche Solidarität in Casablanca. An die 20 Kinder werden hier betreut und eines haben sie alle gemeinsam. Niemand will ihr Vater sein. Ihre Mütter sind alleinerziehend. Maman célibataire heißen sie in Marokko. Eine von ihnen ist eine 22-Jährige, die aus dem Südwesten des Landes nach Casablanca geflüchtet ist, um hier in der Großstadt Hilfe für sich und ihr Kind zu finden. Wir nennen sie Meriem, aber das ist nicht ihr richtiger Name. Denn sie möchte anonym bleiben. Immerhin geht es um sehr private Sachverhalte, um eine gescheiterte Liebe, eine uneheliche Schwangerschaft und um die Frage, wer kommt jetzt für das Kind auf?
Der Vater streitet alles ab, aber ich versuche mit Hilfe des Vereins mit ihm zu verhandeln, um, wenn es Gott gefällt, eine Lösung zu finden. Aber er weicht aus. Er sagt, mein Kind sei nicht seine Tochter. Man kann mit dem biologischen Vater verhandeln, dass er das Kind akzeptiert, aber das ist doch alles.
Meriem will wenigstens erreichen, dass sich der Vater am Unterhalt des Kindes beteiligt. Er habe ihre Schwangerschaft zunächst begrüßt und versprochen, sie zu heiraten. Doch dann kam der Schock.
Ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist. Am Anfang meiner Schwangerschaft sah es so aus, als würde er sie annehmen. Aber als es soweit war und ich das Kind bekam, da stritt er alles ab. Er hat sich von mir losgesagt und behauptet, das Kind sei nicht von ihm.
Meriems Fall ist kein Einzelschicksal. Jedes Jahr erleben nach Angaben von Hilfsorganisationen mehr als 50.000 Frauen in Marokko eine vergleichbare Demütigung wie Meriem. Sie bekommen ein Kind aus einer außerehelichen Beziehung und stehen dann allein da, oft genug auch ohne Unterstützung durch die eigene Familie. Sie könnten theoretisch gegen den Vater ihres Babys vor Gericht ziehen. Aber kaum eine Frau will das riskieren, denn dann droht eine Gefängnisstrafe von einem Monat bis hin zu einem Jahr. Das Vergehen heißt Unzucht. Außerehelicher Sex steht in Marokko noch immer unter Strafe. Und daran werde auch das neue Familienrecht nichts ändern, bemängelt Naima Am, die Vorsitzende des Vereins für weibliche Solidarität in Casablanca. Nötig sei vielmehr auch eine Reform des Strafrechts, die Abschaffung des Artikels 490 im Strafgesetzbuch, der für Frauen und Kinder massive Nachteile mit sich bringe.
Selbst wenn Sie einen Gentest vorlegen, der die Beziehung des Vaters zum Kind zweifelsfrei beweist, wird das nicht anerkannt. Denn ein Kind, das aus einer unehelichen Beziehung hervorgeht, also das Ergebnis von Unzucht ist, wird nicht anerkannt.
Im neuen Familienrecht fordert Naima Am, müsse in Streitfällen das Recht des Kindes auf seinen Vater Vorrang haben vor einer strafbewehrten mittelalterlichen Sexualmoral.
Der Rückgriff auf den DNA-Test sollte im System verankert werden. Und wenn der Test eine elterliche Verbindung attestiert, muss der Vater gezwungen werden, sein Kind anzuerkennen.
Väter sollten ihre außerehelichen Kinder nicht schlechter stellen als die ehelichen und sie vor allem auch am Erbe beteiligen. Alles andere komme einer Diskriminierung der Kinder gleich, die wegen ihrer außerehelichen Erzeugung lebenslang stigmatisiert und schlechter gestellt würden als andere Kinder. 2 Jahre lang haben sich Marokkos Frauenverbände bei der geplanten Reform des Familienrechts eingebracht, der Mudawana. 2022 hatte König Mohammed VI. Eine erneute Modernisierung der Mudawana angemahnt. Zivilgesellschaft, Justiz, Politik und religiöse Gremien waren an dem Prozess beteiligt. Doch das Ergebnis, sagt Naima Am, sei für die alleinstehenden Mütter sehr enttäuschend.
Wir sind bestürzt, wie vor den Kopf geschlagen. Man hat unsere Forderungen überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist eine kategorische Verweigerung.
So sieht es auch Fatima Achid in Ulfa, einem Vorort von Casablanca. Die 44-Jährige betreut mit ihrer Frauengruppe ehrenamtlich alleinerziehende Mütter. Diese wüssten oft nicht, wie sie ihr Leben alleingelassen und mit Kind bewältigen könnten. Von der Gesellschaft auf den Ämtern und in Institutionen wie den Schulen würden diese Mütter diskriminiert, sagt Fatima Achid. Und diese Stigmatisierung habe auch für die Kinder negative Folgen.
Mit einem anerkannten Vaterschaftsnachweis hätten die Kinder einen Beweis dafür, wer ihr Vater ist. Sie könnten entsprechend in den Einwohnermeldeämtern registriert werden und in den Schulen. Ohne den DNA-Beweis werden die Kinder ständig beleidigt und gefragt, wo ist eigentlich dein Vater? Was macht er? Das ist schlecht für die Identitätsfindung der Kinder. Viele leiden darunter und haben psychische Probleme deswegen.
Ohne Beweis werden die Kinder als vaterlos registriert. Sie werden als Enfants de la rue beschimpft, Kinder der Straße, Bastarde. Teile der Gesellschaft behandeln sie, als seien sie minderwertig. Die junge Meriem aus dem Südwesten Marokkos lässt sich jetzt in Casablanca zur Buchhalterin ausbilden, während ihr Kind mit Unterstützung des Vereins für weibliche Solidarität in der Krippe ist. Sie hat auch psychologische Beratung bekommen, um über die Zurückweisung durch den Vater ihrer Tochter hinwegzukommen. Heute glaubt sie an eine erfolgreiche berufliche Zukunft und wirkt im Interview reflektiert und selbstbewusst. Solange sie nicht verheiratet sei, sei sie eben das Familienoberhaupt. Dass das neue Familienrecht nach den bisher bekannt gewordenen Entwürfen diese Rolle weiterhin nicht vorsieht, sei ihr nicht so wichtig.
Was die Gesellschaft über mich denkt, ist mir egal. Mich interessiert das neue Familienrecht vor allem wegen meiner Tochter. Ich hätte gern, dass dort vorgeschrieben wird, dass die elterlichen Verhältnisse geklärt sein müssen.
Damit meint sie, dass der biologische Vater des Kindes auch offiziell und amtlich als solcher registriert wird. Während Frauenrechtlerinnen scharfe Kritik an mangelnden Fortschritten üben, geht anderen der Entwurf des neuen Familienrechts Mudawana viel zu weit. Vor allem marokkanische Männer sehen sich künftig schlechter gestellt als heute, wenn das Scheidungs- und Erbrecht gemäß den bisher bekannt gewordenen Vorschlägen reformiert wird.
Das zerstört die familiäre Kultur in Marokko und das regt mich auf. Die Männer werden nicht mehr heiraten, wenn das so kommt.
Ein 50-jähriger Familienvater, der seinen Namen nicht nennen möchte, er befürchtet vor allem im Fall einer Scheidung deutliche Nachteile für sich, weil seine Frau dann mehr Ansprüche geltend machen könne.
Das ist doch lächerlich. Warum soll eine Frau dann einen Lohn erhalten für die Hausarbeit und fürs Kochen? Die Familie ist doch ein Projekt beider Partner.
Im Reformentwurf des Familienrechts ist tatsächlich angedacht, den Frauen im Fall einer Scheidung mehr Rechte einzuräumen als bisher. In Zukunft sollen sie beispielsweise mehr Anteile am Familieneigentum erhalten, zu dem sie mit ihrer Arbeit beigetragen haben, ob als Hausfrau oder berufstätig. Ihre Familienarbeit bekommt einen Wert, der im Fall einer Scheidung echtes Geld wert ist. Dirham in der Landeswährung. Für die bei den letzten Wahlen 2021 abgestraften Islamisten von der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung in Marokko, kurz PGD, ist das Thema Familienrecht ein wichtiger Baustein auf dem Weg ihrer erhofften Wiederauferstehung. Darin, dass Frauen künftig nach der Scheidung besser abgesichert und entschädigt werden sollen, erkennt die PGD eine Schwächung von Tradition und Familie. Die Religionswissenschaftlerin Sada Bussi ist Vorsitzende der Organisation der Frauen der PGD. Alles, was darauf hinauslaufe, die Institution von Ehe und Familie zu schwächen, lehne sie ab. Eine nicht-eheliche Beziehung, auch wenn daraus Kinder entstanden seien, dürfe deshalb auf keinen Fall einer ehelichen gleichgestellt werden. Hierbei gehe es nicht allein um juristische Aspekte, sondern um zentrale Werte der Gesellschaft.
Das geht auf keinen Fall. Eine legale Familie, die eines Mannes und seiner Frau, für die es Zeugen und einen Vertrag gibt, darf nicht mit einer sexuellen Versuchung gleichgestellt werden. Diese Art der Beziehung haben wir in der muslimischen marokkanischen Bevölkerung nicht.
Ganz gleich, wie der Gesetzentwurf für das neue Familienrecht am Ende aussehen wird, Sada Bussif und die Islamisten werden im derzeitigen Parlament kaum eine Mehrheit dagegen schmieden können. Die Rechtslage hinkt aus Sicht der Reformbefürworter schon heute der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung hinterher. Reformen sind überfällig. Die Soziologin und Frauenrechtlerin Sana El-Haji begrüßte im marokkanischen Fernsehen vor allem die Tatsache, dass künftig im Fall einer Scheidung mehr Rücksicht auf die Lage der Kinder genommen werde.
Es ist sehr wichtig, dass Frauen künftig auch dann für ihre Kinder sorgen dürfen, wenn sie erneut heiraten. Denn bislang mussten sie sich zwischen ihren Kindern und einer neuen Ehe entscheiden.
Dem Schutz der Minderjährigen dient auch das Verbot, ein Kind vor dem 18. Lebensjahr zu verheiraten. Die Polygamie, dass ein Mann mehrere Frauen heiratet, ist schon heute ein Randphänomen. Sie ist künftig nur mehr dann erlaubt, wenn die erste Frau schon bei der Eheschließung schriftlich zustimmt, dass ihr Mann weitere Ehen schließt. Der Analyst Ahmed Asid plädiert seit Jahrzehnten für eine umfassende und weniger von der Religion beeinflusste Reform des Familienrechts. Er wurde deshalb schon persönlich bedroht und konnte Vorträge nur unter Polizeischutz halten. Asid hält trotzdem daran fest, dass Marokko den Frauen mehr Rechte einräumen müsse.
Quand on modernise un code de la famille,
wenn Sie das Familienrecht modernisieren, eröffnen Sie den Frauen mehr Spielräume. Sie werden dynamischer. Ihre Produktivität wächst. Das erzeugt eine andere ökonomische Dynamik. Wir finden doch heute schon Frauen in allen Sektoren der Wirtschaft.
Besonders freut den Dozenten, dass künftig Missstände im Erbrecht abgestellt würden.
Bisher war es so, dass beim Ableben des Ehemannes seine Brüder als Erben auf den Plan treten und die Frau und die Kinder aus dem Haus werfen durften, um es zu verkaufen. Jetzt darf die Ehefrau das Haus für die Kinder behalten.
Aujourd'hui, non. C'est-à-dire, la maman a le droit de garder la maison pour les enfants.
Wobei uneheliche Kinder davon nichts haben, denn sie bleiben auch künftig vom Erbe ausgeschlossen. Der Fortschritt bleibe eine Schnecke, meint Ahmed Asid. Dennoch, mit dem vorliegenden Entwurf sei viel erreicht worden.
Es ist mutig, weil das alles 2004 noch völlig unmöglich gewesen wäre. Nach 20 Jahren ist die Reform jetzt immerhin Wirklichkeit geworden.
Wie viele andere auch hätte sich Ahmed Asid eine mutigere Reform gewünscht, aber die sei kaum durchsetzbar im eher konservativen Marokko. Asid geht davon aus, dass das neue Familienrecht trotz aller Widerstände noch in diesem Jahr in Kraft treten wird.
Stefan Ehlert berichtete aus Marokko über den Streit dort um das neue Familienrecht, das nach 20 Jahren nun endlich reformiert werden soll.
Wirtschaft Update.
Mit Johannes Frevel. Steigende Wohnkosten, sie bereiten den Deutschen derzeit die größte Sorge. Das Ergebnis der aktuellen R&V-Studie, die Ängste der Deutschen, zeigt, mehr als die Hälfte befürchtet, dass Wohnen unbezahlbar wird. In der repräsentativen Langzeitstudie befragt die R&V-Versicherung seit 1992 jedes Jahr rund 2400 Menschen nach ihren größten Ängsten rund um Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und Gesundheit. Steigende Mieten, teure Immobilien und wenig Neubau. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich immer weiter zu. Die Folgen werden für viele unmittelbar spürbar. Für die einen zerschlage sich angesichts hoher Baukosten der Traum vom Eigenheim, für andere werde die Miete zu einer immer größeren Belastung. Das schüre Angst, dass Wohnraum unbezahlbar wird, sagte Studienleiter Grischa Brauer-Rabinowitsch. Im Westen liegt die Furcht bei 52%, im Osten ist sie mit 50% kaum geringer. Am geringsten ist die Angst vor hohen Wohnkosten bei den 14- bis 19-Jährigen, am höchsten bei den 40- bis 59-Jährigen. In der Studie heißt es, Wohnen dürfe nicht zum Luxus werden. Die eigenen vier Wände bildeten die Grundlage für eine sichere Existenz. Und soweit das Wirtschaftsupdate mit Johannes Frevel.
Werbung.
Jetzt doppelt freuen bei Robin Look. Zwei Brillen, ein Preis. Fern- oder Lesebrille plus Sonnenbrille nur 110 Euro. Oder Gleitsichtbrille plus Gleitsicht-Sonnenbrille für nur 220 Euro. Robin Look, Robin Look. Der unverschämt günstige Optiker.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhrig.
A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Klettwitz Behinderungen nach einem Unfall. Ab 12 Uhr wird die Richtungsfahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Rastplatz am Marienloch und Fahr Berlin ist die rechte Spur gesperrt. Und weiter Richtung Berlin zwischen Neuruppin und Kremmen staut sich der Verkehr 10 Minuten plus. In Potsdam ist die Potsdamer Straße zwischen Am Krongut und Amtsstraße in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Birgit Röhricht. Verteidigungsminister Pistorius will die Zahl der aktiven deutschen Soldaten um rund ein Drittel aufstocken. Dieses Ziel hat der SPD-Politiker vor Beginn eines NATO-Treffens in Brüssel formuliert. Es würden schätzungsweise bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich gebraucht, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Trotz des erhöhten Personalbedarfs bei der Bundeswehr setzt Pistorius aber weiter auf Freiwilligkeit.
Und ich kann es immer nur wiederholen. Uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. Deswegen müssen diese Kapazitäten aufwachsen. Bis dahin gilt Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit kann aber auch darüber hinaustragen, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sind und gleichzeitig mehr Leute gewinnen, junge Männer und junge Frauen, die sagen, ich verpflichte mich auch für länger.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD. Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Aus Sicht der AfD ist auch die gestiegene Zahl an Flüchtlingen für den knappen Wohnraum verantwortlich. An den Brandenburger Schulen werden immer mehr Seiteneinsteiger eingesetzt, um den Mangel an Lehrkräften abzufedern. Im laufenden Schuljahr haben nach Angaben des Bildungsministeriums 4.500 Lehrerinnen und Lehrer keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt. Im vergangenen Schuljahr waren es demnach etwa 3.200. Ihr Anteil liegt damit bei über 20% und damit weit über dem Bundesdurchschnitt. Auch in Berliner Schulen haben Quereinsteiger einen erheblichen Anteil. Die israelische Armee hat die Leichen von zwei Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus seinem Kibbutz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Für den Kampf gegen den Klimawandel gibt es bei den Menschen weltweit einen starken Rückhalt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beteiligt gewesen ist. Aus unserer ARD-Klimaredaktion Ulrike Brandt.
Die Forschenden sprechen von einem ermutigenden Befund, der sie selbst positiv überrascht habe. Das Ergebnis stützt sich auf zwei repräsentative Umfragen. Bei der einen wurden rund 41.000 Menschen in 20 Ländern befragt. Ein großer Teil der Befragten fände eine globale Bepreisung der CO2-Emissionen gut. Das heißt, ein globales Restbudget an Emissionen würde auf die Bevölkerung weltweit aufgeteilt und die Staaten könnten mit diesen Rechten handeln. Die Einnahmen aus so einem globalen Handel weiter zu verteilen und das Geld auch an die Länder des globalen Südens abzugeben, dafür stimmte die Mehrheit in einer zweiten Umfrage. Dafür waren 8.000 Menschen in den USA und in der EU befragt worden.
Zum Berliner Karneval der Kulturen. An diesem Wochenende werden wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Rund um den Blücherplatz in Kreuzberg wird jetzt das Areal für das zentrale Fest vorbereitet. Es beginnt morgen und dauert bis Pfingstmontag. Auf drei Bühnen bieten dann etwa 830 Künstlerinnen und Künstler ein vielfältiges Programm. Dazu gibt es rund 350 Stände mit Kunsthandwerk, Speisen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug des Karnevals startet erstmals auf der Frankfurter Allee in Friedrichshain und zieht von Höhe Proskauer Straße bis kurz hinter den Strausberger Platz. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter heute teils sonnig, teils wolkig. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 18, Kreuzberg 20, Perleberg 15, Roland 23 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, dann aufgelockert bis 24 Grad. Die Zeit 11.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oswald. Guten Tag. Friedrich Merz, der deutsche Kanzler, ist in Washington gelandet. Heute Abend unserer Zeit wird er im Oval Office im Weißen Haus auf Donald Trump treffen. Der Antrittsbesuch des Kanzlers fällt in eine schwierige Zeit. Neue US-Zölle treffen und belasten auch deutsche Unternehmen. Und dann sind da auch noch die Kriege in der Ukraine und in Gaza. Vor Friedrich Merz war Außenminister Wadefuhl in Washington und sein Fazit klingt eher ernüchternd. Die Beziehung zu den USA sei so rau wie lange nicht, so der CDU-Politiker. Der Stil der Trump-Regierung sei für viele irritierend und verunsichernd. Torben Ostermann aus dem Hauptstadtstudio schaut auf das, was vom Besuch des Kanzlers im Weißen Haus zu erwarten ist.
Friedrich Merz ist mit bestimmten Gewissheiten aufgewachsen. Eine Gewissheit: die USA, dieses mächtige Land auf der anderen Seite des Atlantiks, sind enge Partner, ja sogar Freunde. Umso überraschender war dann das, was der frisch gebackene Wahlsieger Merz am 23. Februar nur wenige Minuten nach der ersten Prognose live im Fernsehen zum Besten gab.
Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss, aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist.
Aber es nützt nichts. In der Politik zählt die Realität und die könnte kaum herausfordernder sein. Drei Themen dürften den Antrittsbesuch des Transatlantikers Friedrich Merz bestimmen. Der Streit um die angedrohten Zölle, der russische Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Diskussion um die NATO-Ausgaben.
Wir sind auf dem Weg dorthin, uns zu verpflichten, 3,5% NATO-Quote für die militärische Beschaffung, aber zusätzlich 1,5 für die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die militärische Relevanz hat.
3,5 plus 1,5 macht 5. Und das ist nicht zufällig genau die Zahl, die Donald Trump schon länger fordert. Hier könnte Merz im Oval Office also punkten und dem amerikanischen Präsidenten verklickern, Deutschland bewegt sich. Diese Bewegung ist vielleicht ein guter Moment, um über die Ukraine zu sprechen. Denn hier macht der US-Präsident den Europäern am meisten Sorgen. Immer wieder verändert Trump seine Position. Mal droht er der Ukraine, dann klingt er wieder so. Ich bin nicht zufrieden damit, was Putin macht. Er tötet jede Menge Menschen. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle Putin macht. In den europäischen Hauptstädten und auch beim deutschen Bundeskanzler macht sich angesichts solcher Sätze Hoffnung breit. Hoffnung, dass Trump auf ihrer Seite steht und Putin stärker unter Druck setzt. Und als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, ist da auch noch das Thema Zölle. Nach eigenen Angaben ja Trumps Lieblingswort. Immer wieder droht er Europa mit saftigen Aufschlägen. Ein Albtraum für die Exportnation Deutschland.
Wir müssen halt schauen, ob wir da die Dinge übereinandergelegt bekommen. Und wenn nicht, müssen wir darauf vorbereitet sein. Es kann sein, dass es uns nicht gelingt. Dann wird die deutsche Wirtschaft Entscheidungen treffen müssen, wie weit sie in Amerika investieren. Und wir müssen politische Entscheidungen darüber treffen, wie wettbewerbsfähig wir sein wollen, notfalls auch ohne Amerika.
Notfalls ohne Amerika. Noch so ein Satz, den zu sagen, sich Merz früher wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können.
Es hat sich also einiges geändert im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Torben Ostermann beobachtet die Reise von Friedrich Merz nach Washington. Und der wird, wie gesagt, heute Abend unserer Zeit im Oval Office auf Donald Trump und die US-amerikanische Presse treffen. Man weiß ja nie, was da wirklich passiert. Beim ukrainischen Präsidenten Selenskyj dauerte dieser Auftritt 50 lange Minuten mit den bekannten Nebenwirkungen. Und beim französischen Präsidenten waren es 28 Minuten. Merz hat sich für seinen Antrittsbesuch in jedem Fall einiges vorgenommen.
Wenn man mit ihm alleine spricht, das ist halt Smalltalk. Und wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt. Und ja.
Trump auch reden lassen, vor allem einen Eklat vermeiden, wie es ihn mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Oval Office gab. Metin Hagverdi von der SPD ist Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Heute früh war er hier bei uns im Interview und meine Kollegin Angela Ulrich wollte zunächst wissen, was er denn von dem Ratschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder hält, Merz solle bei Trump weder kuschen noch kuscheln.
Ja, nur weil das von Markus Söder kommt, muss das ja nicht falsch sein. Also die Balance finden wird, glaube ich, die Kunst sein.
Balance zwischen Stärke, aber eben nicht zu selbstbewusst zu wirken. Was ist da Ihrer Meinung nach die richtige Taktik?
Ach, ich will das nicht überpsychologisieren. Das ist das erste Treffen. Das ist gut, dass die sich treffen. Und wir dürfen das jetzt auch nicht überfrachten. Der US-Präsident hat als Markenzeichen, dass er da ein bisschen unberechenbar ist. Für uns wäre es ja ein Riesenerfolg, wenn die da schon einen guten persönlichen Draht zueinander entwickeln könnten.
Aber das ist doch eigentlich das Wichtigste. Oder rechnen Sie mit echten Ergebnissen? Eher auf der persönlichen Ebene, dass vielleicht Donald Trump, wenn es Probleme gibt, denkt, den Friedrich, den rufe ich als Ersten an?
Naja, es gibt zwei Dinge. Ja, das eine ist erstmal, dass die sich mal sehen und dass die sich, wenn es gut läuft, ganz gut finden. Ja, dass man miteinander reden kann und mal sprechen kann. Das zweite ist, dass unser Kanzler natürlich da mit großem Selbstvertrauen auftreten kann. Das ist das erste Mal, dass ein Bundeskanzler mit einem US-Präsidenten spricht, nachdem wir die Verfassung geändert haben, nachdem wir uns in die Lage versetzt haben, unsere NATO-Ziele wirklich zu erreichen. Insofern kann man da einer Grundkritik amerikanischer Außenpolitik, die wir schon innerhalb der NATO schon seit Jahren hatten, wirklich auch entschieden entgegentreten. Also wir sind auch gut vorbereitet. Der Kanzler ist gut vorbereitet.
Sie sprechen die Verteidigungsausgaben an, wo ja auch Friedrich Merz schon gesagt hat, diese 5% Bruttoinlandsprodukt insgesamt unterm Strich, die wollen wir erreichen. Das heißt, da kann er sagen, wir versuchen es oder wird Donald Trump das nicht so richtig durchgehen lassen?
Naja, es wird so sein, dass wir haben ja Ende des Monats den NATO-Gipfel in den Niederlanden und da wird die Debatte insgesamt unter allen NATO-Mitgliedstaaten wieder hochkommen, zu Recht hochkommen wegen der Bedrohungslage mit der Russischen Föderation. Und da wird Deutschland eben einer der Staaten sein, die sagen können, hier, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das ist ja eine neue Lage. Wir sind sozusagen die, die auch vom Verteidigungsministerium der USA nunmehr als Beispiel genannt werden. Also wir sind schon in einer anderen Phase. Ja? Wenn dann noch das Persönliche stimmt, dann kann das ein ganz guter Besuch werden.
Mhm. Werden wir sehen, hoffen. Gerade hat ja Donald Trump vorher, bevor er jetzt Friedrich Merz trifft, nochmal mit Wladimir Putin telefoniert. Und gut, was er jetzt danach sagt, war natürlich wieder tolles Telefonat, aber es gibt nicht sofort einen Frieden. Haben Sie bei diesem Thema, beim Stichwort Ukraine, auch irgendwelche Hoffnung, dass Friedrich Merz da die europäische Sicht dem US-Präsidenten näher bringen wird und ihn vor allen Dingen bei der Stange wird halten können in Sachen Hilfen?
Auch da sind wir uns natürlich nicht sicher, weil es da auch ein Hin und Her gab in der Vergangenheit aus dem Weißen Haus. Wichtig ist, dass wir als Deutschland und wir als Europäer oder die sich beteiligen wollen, da selber ins Lied gehen, dass wir selber Verantwortung übernehmen und das dann dem US-Präsidenten auch überzeugend darlegen können.
Nun ist ein anderes Thema, was ich kurz zumindest noch mit Ihnen ansprechen will, weil es jetzt gerade noch mal verschärft wurde, ist ja die Zollfrage. Da ist zwar eigentlich die ganze EU mit im Boot, dass auf Stahl jetzt 50% Zoll in die USA anfallen, hat ja Donald Trump gerade noch mal verhängt. Das ist aber für Exportland Deutschland auch richtig schlimm. Haben Sie die Hoffnung, dass Friedrich Merz auch das heute noch mal anspricht?
Also ich will dem nicht vorgreifen, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er das anspricht. Wir haben hier zwei Punkte zu bedenken. Das eine ist, wie Sie selber sagen, das ist Sache der Europäischen Union. Wir verhandeln das nicht. Die Mitgliedstaaten tun das nicht einzeln. Aber natürlich haben wir einzelne nationale Interessen. Aber ich bin mir sicher, dass der Kanzler nicht die Verhandlungsposition der Kommission konterkariert, sondern ganz im Sinne von Ursula von der Leyen kommentiert und wir da alle zusammenbleiben als Mitgliedstaaten. Das zweite ist, auch der US-Präsident bekommt Nachrichten von amerikanischen Wirtschaftsführern, dass denen die Zölle wehtun. Also es ist ja nicht so, dass diese Aktion völlig unumstritten ist in den USA und bei der amerikanischen Wirtschaft. Insofern ist das Thema schon längst bei ihm angekommen. Was dabei rauskommt, das bleibt ein Geheimnis der Wechselhaftigkeit des amerikanischen Präsidenten. Meine Vorhersage ist, dass die gesamte Handelspolitik noch Gegenstand längerer Verhandlungen wird. Das Hin und Her wird dann noch über Monate gehen.
Das sagte Metin Hagverdi von der SPD. Er ist Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Bundeskanzler Friedrich Merz ist heute bei US-Präsident Donald Trump zu Gast.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Ins Hotel Europa lud der RIAS Kammerchor gestern Abend im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Zusammen mit dem Ensemble Musikfabrik hat der Chor die Hotel Europa benannte Komposition von Arnulf Herrmann uraufgeführt, die aus der Lyrik europäischer Dichter und Dichterinnen ein Stück moderner Klangpoesie macht. Unsere Musikkritikerin Barbara Wiegand.
Nein, das ist noch nicht Arnulf Herrmann. In der ersten Hälfte des Konzerts geht es über Europa hinaus. Sozusagen als geweitete und doch sehr geerdete Perspektive. Der RIAS Kammerchor singt Volkslieder aus den Herkunftsländern seiner Mitglieder. Liebeslieder, Wiegenlieder voll Abschieds- oder Aufbruchsstimmung. Etwa ein Lied, das südafrikanische schwarze Minenarbeiter anstimmten auf dem Weg zu ihrer todgefährlichen Arbeit. Ein Mutmachlied aus den Zeiten der Apartheid, das heute schon mal voll Inbrunst durch Rugbystadien dröhnt. Und dann geht's auf wie in die Berge, mit einem österreichischen Volks ja eher sehnsüchtig traurigen Liebeslied. Weiter führt die Reise dann nach Japan, Irland, die Philippinen, Südkorea, Äthiopien. Als kurzweiliger, mal melancholischer, mal heiterer Auftakt für das Hotel Europa, das nach der Pause folgt. Unter seinem Dach sind Gäste aus Portugal, Tschechien, Großbritannien, Österreich vereint. Ins Deutsche übertragene Lyrik aus diesen Ländern hat Arnulf Herrmann dann in Klang übersetzt. Ja, in einen Klangraum von einzelnen, sich wiederholenden Modulen, rhythmischen Akzenten, Disharmonien, schrägen Skalen. Ein forderndes, energetisches In- und Gegeneinander der vielen Stimmen ist das, in das das Ensemble Musikfabrik und der RIAS Kammerchor mit seinem Chefdirigenten Justin Doyle hier eintauchen. Ja, dieses Hotel Europa klingt nicht gerade einladend. Die Vögel fallen hier wie Steine vom Himmel. So die ersten in schriller Höhe gesungenen Worte. Wie aus diesem Haus fortgehen, kann man aus den Fragmenten im zweiten Teil heraushören. Im dritten dann singt der Chor der Vögel im Morgengrauen. Dissonant, dunkel, schaurig, schön klingt das. Die markanten Bläser, die drängenden Stimmen des Chores. Und doch irgendwie verhalten, begrenzt in einem gnadenlos durchgehaltenen Metrum. Ja, Hermanns um Klang und seelische Sphären sich rankende Komposition, sie ist schon mal was sperrig, befremdlich und doch gerade im letzten Teil, wenn man aus den gesungenen Worten nur noch Absurdes wie »Liegt den Teller mit dem Sprung über Nacht in alte Milch« heraushört, aus sphärisch sich reibenden Chor- und Orchesterstimmen, dann ist das schon auch faszinierend. Hotel Europa.
Barbara Wiegand über das Konzert des RIAS Kammerchors gestern im Kammermusiksaal der Philharmonie. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, die Höchstwerte heute 21 bis 24 Grad und da gibt's den Mix aus Sonne, Wolken, hier und da auch mal ein bisschen Regen. Im Moment haben wir zwischen 15 Grad in Perleberg und 23 Grad in Ruhland, Berlin so in der Mitte. Morgen geht's mit Wolken los, später ist es dann örtlich aufgelockert und hier und da kann es auch mal regnen und sogar Gewitter geben, wieder bei 21 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an einer Baustelle. 20 Minuten dauert es länger für Sie. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Klettwitz Behinderungen nach einem Unfall. Ab 12 Uhr, also jetzt, wird die Richtungsfahrbahn für eine Stunde gesperrt. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Rastplatz am Rienloch und Fehr-Berlin ist die rechte Spur gesperrt. Und weiter Richtung Berlin zwischen Neuruppin und Kremmen Stau plus 10 Minuten. In Potsdam ist die Potsdamer Straße zwischen Am Krongut und Amtsstraße in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Für Sie gute Fahrt.
12 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Auschardt, guten Tag. Die Bundeswehr braucht mehr Personal. Die Diskussion um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ist ja schon länger im Gange. Jetzt hatte Bundesverteidigungsminister Pistorius konkrete Zahlen genannt, wie viele Soldaten gebraucht werden. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Verteidigungsminister Pistorius will die Bundeswehr um bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldaten aufstocken. Dieses Personal werde gebraucht, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
Boris Pistorius nannte die zusätzliche Zahl an Soldaten zum Auftakt des Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Er gehe davon aus, dass das Konzept einer freiwilligen Wehrpflicht dafür vorerst ausreichend sei. Aktuell habe die Bundeswehr gar nicht die Kapazitäten, in großem Umfang Wehrpflichtige auszubilden. Diese müssten erst aufgebaut werden. Das Ziel sei, die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber zu gestalten, damit sich Frauen und Männer auch längerfristig verpflichten. Die Aufrüstung der Bundeswehr ist ein Teil einer neuen NATO-Strategie, über die die Verteidigungsminister heute in Brüssel entscheiden werden. Deutschland werde dafür nach den USA das zweitgrößte Paket übernehmen.
Der Bundestag hat über das Vorhaben der Koalition diskutiert, die Mietpreisbremse zu verlängern. Nach dem Willen der schwarz-roten Regierung soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende des Jahres auslaufen. Die Mietpreisbremse legt fest, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubich sagte, Wohnen in den Innenstädten dürfe kein Luxusgut sein. Die Mietpreisbremse sei dafür aber nur ein erster Schritt.
Im Koalitionsvertrag haben wir weitere Vorhaben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern fest vereinbart. Zum Beispiel bei den Indexmieten, bei den Nebenkosten oder auch bei dem möblierten Wohnraum, der häufig überhaupt keiner ist. Und klar ist auch, Mieterschutz allein reicht nicht aus, um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Wir brauchen zweierlei. Wir brauchen den Schutz von Mieterinnen und Mietern. Und wir brauchen mehr Neubauten. Und deshalb wollen wir den Neubau von Wohnungen attraktiv machen.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD. Wie wollen sich Bund, Länder und Gemeinden die Kosten teilen, die durch die geplante Ankurbelung der Wirtschaft entstehen? Darum geht es heute, wenn sich die Regierungschefs der Länder in Berlin treffen. Die Bundesregierung hat gestern massive Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Eine Konsequenz daraus sind weniger Steuereinnahmen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat unmittelbar vor dem Treffen heute gesagt, die Einnahmeverluste würden überwiegend bei Ländern und Kommunen